The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 4. August.
Und in den Koalitionsgesprächen 2005 kam dann der Vorschlag der CDU, sollen wir nicht von 65 auf 67 erhöhen. Ich sage, ja, ich halte das in der Sache für geboten. Wir leben länger, wir sind länger gesund. Und alles in allem kann man sagen, das ist eine vernünftige Maßnahme. Also habe ich das gemacht.
Sie hörten Franz Müntefering, der als Sozialdemokrat und Bundesarbeitsminister die Rente mit 67 auf den Weg gebracht hat. Es ist die Erinnerung an große Koalitionen, die sich Größeres gewagt haben. Oder wie Müntefering im November 2006 im Bundestag zu diesem Schritt sagte, Zitat, verantwortungsvolle Politik ist kein Wunschkonzert. Sie fängt vielmehr damit an, dass man die Wahrheit sagt und die Situation beschreibt. Nur darauf aufbauend kann man für die Zukunft vernünftige Politik machen. Zitat Ende. Worte aus der Vergangenheit des schwarz-roten Koalierens, die sich im heutigen Regierungsbündnis nicht nur die Sozialdemokraten, sondern ebenso die Unionisten vergegenwärtigen sollten. Von beiden Seiten wird Katharina Reiche kritisiert, weil sie als Bundeswirtschaftsministerin das getan hat, was Müntefering die Voraussetzung für verantwortungsvolle Politik genannt hat. Die Wahrheit ausgesprochen.
Es ist unbestritten, dass die Lebensarbeitszeit nach oben, dass wir länger arbeiten müssen, Punkt.
Katharina Reiche hat letztlich gesagt, was im Grundsatzprogramm der CDU steht, das die Partei erst im vergangenen Jahr verabschiedet hat. Darin heißt es nämlich, wenn wir unsere Rente stabil und finanzierbar halten wollen, spricht viel dafür, dass die Lebensarbeitszeit für diejenigen, die arbeiten können, steigen muss und folglich die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Zitat Ende aus dem Grundsatzprogramm. Allerdings hatte sich die CDU schon im Wahlkampf, was die Lebensarbeitszeit und auch die Rente mit 63 angeht, für ein Alles bleibt, wie es ist, entschieden. In der jetzigen Regierung mag es die SPD sein, die in der Rentenfrage das Wunschkonzert dirigiert. Friedrich Merz allerdings wippt im Takt mit. Wie schräg diese Rentenmelodie von Schwarz-Rot ist, das hat kürzlich die OECD, die Organisation der führenden Industrieländer, deutlich gemacht. In ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht wartet sie mit einer düsteren Prognose für Deutschland auf. Ohne Maßnahmen zur Dämpfung des altersbedingt steigenden Ausgabendrucks drohe eine Explosion der Staatsverschuldung von derzeit rund 60% der jährlichen Wirtschaftsleistung auf 130% im Jahr 2045. Und daher müssten unter anderem Anreize zur Frühverrentung abgeschafft werden. Zumal, das hat wiederum eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergeben, hierzulande die Rente mit 63 eben nicht vornehmlich von dem von der SPD viel zitierten Dachdecker oder der Altenpflegerin in Anspruch genommen wird. So scheiden mehr als 250.000 Menschen jedes Jahr frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. 40% von ihnen haben allerdings einen Beruf ausgeübt, der sie nur leicht bis mäßig belastet hat. Um wiederum den ohnehin fragilen Koalitionszusammenhalt nicht mit den Härten einer Rentenreform zu belasten, hat sich Schwarz-Rot entschieden, dieses Thema zunächst an eine Expertenkommission weiterzugeben. Die soll, so steht es im Koalitionsvertrag, bis 2027 Vorschläge erarbeiten. Hierzu nochmal die Stimme, mit der dieser Podcast begonnen hat. Franz Müntefering über die Einführung der Rente mit 67.
Also habe ich das gemacht, habe das auch sehr schnell vorangetrieben, weil ich wusste, wenn man so schwierige Sachen hat, die darf man nicht zum Schluss der Legislatur machen, die muss man schnell machen.
Die Frage ist, wer sagt's der Regierung von Friedrich Merz? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp erklären in der neuen Ausgabe des Ökonomie-Briefings, warum sie vom EU-Zolldeal mit Donald Trump wenig halten.
Das ist jetzt kein Friedensvertrag im Handelsstreit, sondern das ist eher eine Feuerpause.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die wichtigsten Termine der Woche. Außerdem werden wir bald Zeugen eines himmlischen Phänomens und wir feiern ein Unikum der Musikindustrie. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist dieser Tage recht einsam. Zumindest mit ihrer Einschätzung des Zolldeals zwischen der EU und den USA. Für sie ist es ein riesiger Deal, zu dem sie nicht nur Donald Trump, sondern indirekt sich auch selbst beglückwünscht hat.
It's a huge deal.
Yeah.
With tough negotiations. I knew it at the beginning and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. So again, congratulations and many thanks.
Thank you very
much. Thank you.
Aber zumindest auf dem europäischen Festland ist man vielerorts nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Kritiker wie der französische Präsident und viele Vertreter der Wirtschaft monieren, dass sich die EU über den Tisch habe ziehen lassen. Auch unsere beiden Ökonomen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp stellen in der neuen Ausgabe des Pioneer Ökonomie Briefings dem Deal kein gutes Zeugnis aus. Im Gespräch mit meiner Kollegin Josie Müller erklären sie, warum.
Es war keine gute Woche für Ursula von der Leyen, schlimmer noch für Europa, denn das, was sie mit Trump ausgehandelt hat, oder besser er mit ihr, lässt alles andere als aufatmen. Statt der 30% an Zöllen wurde sich jetzt auf 15% für EU-Importe in die USA geeinigt. Aber dafür wurde Trump zugesichert, dass die EU Investitionen von zusätzlich 600 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten vornehmen, sowie Gas, Öl und Kohle in Höhe von 750 Milliarden US-Dollar kaufen wird. Wie bewerten Sie diese Vereinbarung?
Ja, Justus, wenn ich anfangen darf.
Bitte, bitte.
Ich habe am Dienstag versucht, im Handelsblatt auch was Positives daran zu finden. Es fällt einem schwer. Also zunächst nochmal zu den Fakten. Es ist ein asymmetrischer Deal. 15% Zölle auf Importe aus der EU in die USA. Die Zölle auf Aluminium und Stahl bleiben bei dem hohen Niveau, bei den 50%, die dort existieren. Allerdings werden die Autozölle von 25 auf 15 gesenkt. Bei einer Reihe von Produkten ist völlig unklar, was wirklich passiert. Insbesondere Pharmaprodukte, die ja einen großen Teil der Exporte der EU in die USA ausmachen, könnten mit 0% belegt werden, aber das ist noch völlig unklar. Das heißt, es kommt sehr stark auch auf Details an. Asymmetrisch heißt, dass im Grundsatz eine Vielzahl von Produkten, die von den USA in die EU eingeführt werden, mit 0% Zoll belegt werden. Und das ist dann nochmal besonders schwierig für eine ganze Reihe von Staaten und für Entwicklungen. Wenn das auf beiden Seiten 0 wäre, wäre es kein Problem. Aber auf der einen Seite 15, auf der anderen Seite 0 ist eben problematisch. Was diesen Deal anbetrifft, die Beträge, die genannt worden sind, stammen von Donald Trump. Die EU-Kommission hat sie nicht bestätigt, kann sie auch nicht. Es ist schon so, dass ein Element, nämlich die Rüstungsimporte, die man aus den USA nehmen wollte, durchaus vom Staat bestimmt werden. Der Staat bietet ja die öffentliche Dienstleistung Landesverteidigung an. Und gerade Deutschland wird die nächsten Jahre relativ rasch versuchen aufzurüsten und wird gar nicht in der Lage sein, angesichts der Kapazitätsgrenzen, die wir in der Rüstungsindustrie haben, das ohne amerikanische Importe zu leisten. Also im Grunde hat man hier etwas zugesagt oder wenigstens angedeutet, was kommen wird. Bei Energie sieht das deutlich anders aus. Natürlich kann die Kommission nicht darüber bestimmen, welche Energieimporte nach Deutschland oder beziehungsweise in die EU hineinkommen. Allerdings ist das jetzt auch nicht ein Bereich, wo man sagen kann, da herrscht der freie Markt, sondern wir haben sehr, sehr viel Lenkung. Wir haben die Sanktionen gegen Russland, die an verschiedenen Stellen, insbesondere in osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU unterlaufen werden. Hier hat man vielleicht doch eine Möglichkeit, noch einmal schärfer zu sanktionieren und das zu ersetzen durch Energieimporte aus den USA. Aber 750 Milliarden ist natürlich auch ein Betrag, der da genannt wird, der einfach nicht realistisch ist angesichts der Summen, die überhaupt bei Energieimporten in Frage stehen. Und was Investitionen anbetrifft, hier mögen manche Unternehmen sowieso schon Zusagen getroffen haben, aber wie viel europäische Unternehmen in den USA investieren, ist deren Entscheidung. Da hat die Kommission überhaupt keine Entscheidungsbefugnis. Sie kann höchstens in Nachfrage und Umfragen bei den großen Multinationals versucht haben, herauszufinden, wie hoch denn die Bereitschaft zur Investition ist und dann irgendeine Zahl genannt haben. Aber hier würde ich auch sagen, dass die Beträge, die rumkursieren, gewünschte Zahlen von Donald Trump sind, aber nicht der Realität entsprechen.
Ja, Lars, lass mich das auch nochmal unterstützen. Ich würde das Ganze so interpretieren und sagen, das ist jetzt kein Friedensvertrag im Handelsstreit, sondern das ist eher eine Feuerpause, würde ich sagen. Und jetzt warten wir mal ab, wie lange diese Feuerpause halten wird. Ich befürchte, die wird nicht allzu lange halten. Du hast schon darauf hingewiesen, diese asymmetrischen Zölle, das ist für Europa sicherlich ein problematischer Deal, der die realen Kräfteverhältnisse vielleicht reflektiert. Aber wirklich ganz besonders grotesk finde ich diese Zusagen im Energiebereich. Da sollen 750 Milliarden US-Dollar an Energieimporten in die Europäische Union kommen in den kommenden 3 Jahren, also bis Ende der Amtszeit von Donald Trump. Das heißt also pro Jahr etwa 250 Milliarden, wenn man es gleichmäßig auf die 3 Jahre verteilt. Und wenn wir uns angucken, wie hoch die gesamten Energieimporte der Europäischen Union sind, dann sind das jetzt ungefähr 375 Milliarden Euro, wovon die USA ungefähr 17% haben. Also die haben im letzten Jahr etwa Importe in Höhe von, also die Europäische Union hatte Importe in Höhe von ungefähr 65 Milliarden Euro oder 76 Milliarden Dollar. Das heißt also, das waren 17% von den gesamten Importen in die Europäische Union. Und das will man jetzt, wenn man diese Zahlen mal umrechnet, auf 60%, über 60% steigern. Und das ist natürlich komplett unrealistisch. Also du hast ja schon gesagt, man kann Unternehmen wie Shell, Uniper und Co. kaum vorschreiben, wo sie jetzt ihr Öl und ihr Gas kaufen. Selbst wenn man das indirekt machen würde, also ich habe mir das Interesse verfolgt, dass es jetzt schon so einen gewissen Handelsdisput zwischen Katar und der EU gibt, dass man sagt, ja, bei Katar, wir haben ja Lieferkettenrichtlinien und die Menschenrechtsbedingungen in Katar sind nicht gut und Katar hat schon mit dem Lieferstopp gedroht, aber letztendlich, selbst wenn ein Land wie Katar völlig ausfallen würde, wird das längst noch nicht reichen, um auf diese Summen zu kommen. Ja, das heißt also, man müsste irgendwie gucken, dass man auch aus Nigeria, Algerien, Aserbaidschan, Kasachstan, also den ganzen großen Energielieferländern nichts mehr importiert. Letztendlich, damit man auf die Summen kommt, die da anscheinend aus den USA an Energie geholt werden würden. Das heißt also, man würde sich extrem abhängig machen von den USA. Man würde also die gesamte Diversifizierung bei den Energieimporten aufgeben. Also das ist ja offensichtlich eine ganz schlechte Politik. Wir machen uns jetzt noch abhängiger von den USA. Bei der Verteidigung sind wir es schon. Jetzt machen wir es bei Energie auch noch. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Anders kann man das nicht bezeichnen, ja, diese Idee.
Ich sehe das eigentlich so wie du, aber ich glaube, man muss nochmal auch sehen, dass das ein Signal ist, das gesendet wird. Dass die EU, dass die europäischen Staaten Bereitschaft zeigen, enger mit den USA zusammenzurücken, ob die Beträge stimmen, ob das nachher so kommt, wie realistisch das ist, ist, glaube ich, dabei völlig egal. Es spielt eigentlich nur eine Rolle zu sagen, wir finden jetzt trotz allen Handelsdisputs und aller Probleme, die wir miteinander haben, irgendwie nochmal zusammen in verschiedenen Punkten, und die russisch-chinesische Achse auf der anderen Seite ist nun mal eben für die Europäer genauso wie für die USA problematisch. Also ich glaube, dass schon auch solche Elemente hier eine Rolle spielen, dass wir also noch einmal die geostrategischen Aspekte mit berücksichtigen müssen, dass man überhaupt zu einem Ergebnis kommt angesichts der Probleme, die die USA mit ihrer Zollpolitik schaffen. Zu den Auswirkungen der Zollpolitik vielleicht noch 2 Bemerkungen. Zum einen, diese 15% Zoll liegen ja deutlich höher als die Zollbelastung, die wir vor Donald Trump hatten. Also im Mittel lagen wir unter 2% Zollbelastung für EU-Exporte in die USA. Und das ist dann schon auch dahingehend problematisch, dass das den Handel belasten wird, dass das zu einer hohen Belastung führen wird für die Wirtschaftstätigkeit insgesamt. Wir haben jetzt gerade die Nachricht erfahren, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland dieses Jahr aller Voraussicht nach noch ein bisschen ungünstiger ausfallen wird. Das 2. Quartal war negativ. Die Revision der Zahlen zeigt, dass unsere Einschätzung der letzten 2 Jahre, dass wir uns eigentlich eher in einer Stagnation befinden, wohl nicht ganz zutreffend ist, sondern dass wir doch deutlichere Rückgänge haben und man mittlerweile von einer Rezession sprechen muss. Die Belastung, die durch diese Zollpolitik kommt, wird die Wachstumsaussichten weiter beeinträchtigen. Wir müssen ja immer in Wertschöpfungsketten denken und dann sehen, was solche Zölle, die ja auf jeder Stufe dann bei den Zwischenprodukten auch einsetzen oder einsetzen können, was die insgesamt machen. Es werden weniger Produkte nachgefragt. Selbst wenn die Überwälzung der Zölle auf die amerikanischen Produzenten, also Unternehmen und die amerikanischen Konsumenten vollständig wäre, wird ja die Preissteigerung, die dadurch zustande kommt, dafür sorgen, dass weniger Produkte nachgefragt werden. Und das ist insgesamt einfach ungünstig. Also man muss diese Belastungen alle mit in den Blick nehmen. Und insofern ist das kein Deal, auf den man nun in irgendeiner Art und Weise stolz sein kann oder über den man froh sein kann.
Ja, lass mich noch mal eins ergänzen. Warum habe ich am Anfang gesagt, das ist eher eine Feuerpause als ein Handelsfrieden? Weil mein Verdacht ist, diese Zahlen, sowohl die 600 Milliarden Investitionen als auch die 250 Milliarden Energieimporte pro Jahr oder die 750 Milliarden insgesamt, die werden nicht einzuhalten sein. Und da spielt natürlich Donald Trump in die Karten, weil er sagen kann, die Europäer halten sich nicht an ihren Teil des Deals. Warum sollen wir uns weiter an unseren Teil des Deals halten? Also ich bin nur noch nicht sicher, wann er sagen wird, die Europäer halten sich nicht an ihren Teil des Deals. Meine Prognose ist nächstes Jahr, wenn man sieht, die Energieimporte kommen nicht zustande letzten Endes. Und dann kann man darauf vertrauen, dass Donald Trump sagt, na gut, dann gucken wir nochmal ein Jahr weiter oder nochmal ein Jahr weiter. Oder dass er dann wieder die Reißleine zieht. Das wäre mein Verdacht. Und sagt, ne, die halten sich nicht, wir machen jetzt doch wieder 30% wie geplant. Also von daher glaube ich nicht, dass das jetzt ein Friedensvertrag ist. Ich glaube eher tatsächlich, das ist eine Feuerpause.
Was die beiden Ökonomen denken über die Worte von Emmanuel Macron, Zitat, die EU werde nicht genug gefürchtet und welche Optionen die EU nun hat, das alles erfahren Sie in der neuen Folge von Feld und Haukapp für Pioneers Only und nur auf thepioneer.de. Deutschlands Erfinder und Unternehmer haben über die Jahrhunderte Techniken und Produkte erschaffen, die die Welt für immer verändert haben. Oder wollen Sie heute noch ohne den Buchdruck, das Auto oder das MP3-Format leben? Wir auch nicht. Also schauen wir dieses Jahr wieder ganz genau auf die Mover and Shaker des deutschen Unternehmertums und auf ihre Ideen. Den kühnsten unter ihnen verleihen wir unseren The Pioneer Award. Es werden diejenigen prämiert, die herausragende unternehmerische Leistungen in den Kategorien Zukunftsmacher, Made in Germany und Society Impact gezeigt haben. Nominiert sind in diesem Jahr Unternehmen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland prägen und für Mut, Innovation und Weitblick stehen. Wer am Ende den The Pioneer Award erhalten wird, das entscheiden Sie, die Pioneers, mit. Unterstützen Sie Ihren Favoriten und nehmen Sie an der Abstimmung teil, um die Pioniere von morgen zu feiern. Den Link zur Award-Website, auf der Sie Ihr Voting abgeben können, finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Die Gewinner werden dann am 25. September auf der MyWay-Konferenz bekannt gegeben, unserem Strategiegipfel der Familienunternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Stimme und wenn wir uns vielleicht sogar vor Ort sehen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut für uns Anne Schwedt an der New Yorker Wall Street auf das, was diese Woche für die Anleger wichtig wird. Guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag bleibt die Unsicherheit an der Wall Street hoch. Nur 73.000 neue Jobs wurden im Juli geschaffen, weit weniger als erwartet. Und die Zahlen für Mai und Juni wurden sogar um 258.000 nach unten revidiert. Das hat die Märkte merklich erschüttert am Freitag. Dow Jones und S&P 500 brachen am Freitag deutlich ein und verzeichneten die schwächste Woche seit Mai. Die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung durch die Fed nehmen dadurch jetzt wieder zu. Große Diskussionen gab es auch wegen Trumps Entscheidung, die Chefin des US-Arbeitsmarktamts mit sofortiger Wirkung zu entlassen. Trump warf ihr vor, die Zahlen aus politischen Gründen manipuliert zu haben. Die Reaktionen in Wirtschaft und Politik reichen von großer Sorge bis hin zu scharfer Kritik, weil ein solcher Schritt das Vertrauen in die Unabhängigkeit der US-Statistik beschädigen könnte. Außerdem diese Woche, die Berichtssaison läuft zwar ruhiger, aber einige Schwergewichte wie Palantir und Walt Disney legen noch Zahlen vor. Analysten erwarten da solide Ergebnisse. Wirtschaftlich bleibt es eher ruhig. Ein spannender Impuls könnten die neuen Daten zum Services PMI bringen, die zuletzt deutlich über den Erwartungen lagen und auf ein weiterhin robustes Dienstleistungsgewerbe deuten. Das könnte ein positives Signal inmitten der schlechten Jobdaten setzen. Außerdem läuft diese Woche Donnerstag auch die neue Zoll-Deadline von Trump aus. Also auch das könnte wieder neue Volatilität bringen, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass einem so schnöde Dinge wie Straßenlaternen oder Regenwolken manchmal die Sicht auf magisch anmutende Naturereignisse versperren. Denn jetzt im August ist es wieder soweit. Die Perseiden kommen. Sie sind verantwortlich für den stärksten Meteorschauer des Jahres. Besonders in der Nacht vom 12. auf den 13. August sollten Sternengucker auf einen wolkenfreien Himmel hoffen. Denn dann sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten. Was wir als Menschheit so poetisch als Sternschnuppen betitelt haben, sind eigentlich nichts anderes als kosmische Staubwolken, mit denen die Erde auf ihrer Umlaufbahn aneinander gerät. Der Lichtschweif entsteht, wenn Abriebteilchen von größeren Meteoriten mit einer Geschwindigkeit von 60 Metern pro Sekunde in die Atmosphäre rasen und dann dort verglühen. Verglühende Staubpartikel, das klingt wenig mysteriös. Doch das Funkeln der Sterne im Nachthimmel und weit entfernte Lichter, die über uns hinwegblitzen, das hat uns Menschen schon vor Tausenden von Jahren fasziniert. Und nicht umsonst ist die Astronomie eine der ältesten Wissenschaften der Welt. Besonders im antiken Griechenland wurde die Kunst des Sterneguckens über Jahrhunderte weiterentwickelt. Bis heute kommt die Astronomie nicht ohne die hellenische Mythologie aus. Denn der Perseidenschauer jetzt im August kommt vermutlich von größeren Brocken aus dem Sternbild des Perseus. Laut Legende ist er einer der vielen Söhne des Zeus. Die Sterne, sie faszinieren uns noch immer, egal wo auf der Welt. Aber das wusste schon Oscar Wilde, wir alle schreiten durch die Gasse, aber einige wenige blicken zu den Sternen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass man vielleicht erst im vierten Anlauf seine wahre Berufung findet. Richard Weitzer aus dem niedersächsischen Bad Gandersheim hat nach der Schule erstmal Eisengießer gelernt. Aus der heißen Fabrikhalle sattelte er auf Dekorateur um und wurde dann Weinverkäufer. Seine große Leidenschaft war aber immer die Musik. Richard Weitze kam als Jugendlicher mit Country und Rock'n'Roll aus den USA in Kontakt und war zeitlebens mit einem unbändigen Sammlertrieb ausgestattet, der dann letztlich zu seinem Markenzeichen in der Musikindustrie wurde. Mitte der 70er gründete er das Label Bear Family, spezialisiert auf musikalische Raritäten, die dann versammelt auf Compilations ihre Käufer auf der ganzen Welt finden. Auf der Suche nach diesen akustischen Perlen braucht man zuweilen einen langen Atem. Zum Beispiel, wenn man einem auf Spanisch gesungenen Johnny Cash-Song auf der Spur ist.
Da hatte ich dann schon fast aufgegeben. Da war ich am Johnny Cash am Arbeiten, an der letzten Box. Und ich brauchte eigentlich die Bänder der spanischen Version von Ring of Fire. Und er wusste nicht, wo er sie aufgenommen hat. Und die Bänder gab es nicht. Dann habe ich was ganz anderes gesucht im Archiv. Und sehe eine Karteikarte und da stand auch nicht mal der richtige Titel drauf, stand auch nicht Johnny Cash drauf. Ich sah nur die Karteikarte, ich dachte, das könnte es sein und habe mir die Bänder bestellt. Und zwei Tage später hatte ich die Bänder und es war das Ding. Das war nach 7 Jahren.
Yo sentí que sus llamas me abrazaban, ponenten su ador y me devoraban. Fue para los dos, fuego de amor, fuego de amor.
Richard Weitze, der als Markenzeichen immer eine Jeans-Latzhose trägt, also nicht zu verwechseln mit Peter Lustig, ist der breiten Masse unbekannt. Aber in der Musikszene, da kennt man ihn. Mit seinem Label kann er immerhin 11 Emmy-Nominierungen verbuchen und er hat den Ehrenecho der deutschen Schallplattenindustrie erhalten für seine besonderen Verdienste für die deutschsprachige Musik. Weitze ist nämlich auch das Trüffelschwein der hiesigen Musikarchive. Er hat zum Beispiel die CD zusammengestellt Twist in der DDR mit dem Papageientwist von Ruth Branding. Kennen Sie nicht? Das ändern wir jetzt.
Schwindelei, was der Papagei mir erzählt. Papagei. Schwinde, Schwindelei.
Die Konzernzentrale von Bear Family liegt zwischen Bremen und Bremerhaven und ist ein alter Bauernhof. Immerhin 20 Mitarbeiter versorgen Musikfans aus der ganzen Welt. Ehre, wem Ehre gebührt. Richard Weitze, der ehemalige Eisengießer, Dekorateur und Weinverkäufer, wird heute 80 Jahre alt. Und als er vor 4 Jahren das große Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten hat, hat kein geringerer als Götz Alsmann die Laudatio auf ihn gehalten. Alsmann sagte damals, das Lebenswerk von Richard Weitze ist eine einzige große Rettung kultureller Schätze. Schlichtweg das Bewahren von musikalischem Weltkulturerbe. Und zu diesen Schätzen gehört nicht nur ein Johnny Cash auf Spanisch, sondern auch auf Deutsch.
Kleine Rosemarie, ich vergesse dich nie. Wo ich auch bin, du gehst mir nicht aus dem Sinn. Oh, my sweetheart Rosemarie.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Wo ich auch bin, du gehst mir nicht aus dem Sinn. Oh, my sweetheart Rosemarie.